Wir wollen noch einmal zusammen beten. Großer, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass es dir gelungen ist, mit deiner Liebe und deinem Licht unser Herz zu erreichen. Und wir bitten dich jetzt darum, dass du redest, und ich bitte dich darum, dass du meine Worte benutzt. Himmlischer Vater, dass das passiert. Amen. Die erste Familie der Welt war eine kaputte Familie. Darum ging es in meiner Predigt am letzten Sonntag. Der ältere Sohn, Kain, war verärgert über seinen Bruder Abel, denn Abels Opfer nahm der Herr an. Und Kain sagte zu seinem Bruder, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie das taten, brachte Kain Abel um. Seit dieser grausamen Familiengeschichte arbeitet Gott an einem Neustart im Menschen. Und die Bibel sagt uns, was das Konzept Gottes war und bis heute geblieben ist. Gott erwählt Menschen. Noah, Abraham, Jakob, Mose, später David, Salomo, die Propheten. Und Gott erwählt ein Volk. Das Volk Israel. Und an den einzelnen Menschen und an dem Volk Israel sollten alle Menschen sehen, so ist Gott. Er schenkt Leben, er schenkt Heil, Vergebung, Neuanfang. Mehr noch, er ist ein Gegenüber, einer, der mich sieht. Aber das Volk Israel versagt, wird dieser Aufgabe nicht gerecht, auf Gott mit ihrem Leben hinzuweisen. Die Herrscher, die Könige, die einzelnen Menschen, das ganze Volk Israel, sie alle verlassen Gott mit ihrem Herzen. Aber, so habe ich das am letzten Sonntag gesagt, an dieser Stelle ist Gott nicht am Ende. Jahrhunderte später gibt es wieder eine Erwählung. 12 Männer werden erwählt und mit diesen 12 Männern schreibt Gott Geschichte. Mit der Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern wird das Projekt eines Neustartes mit den Menschen weitergeführt und zur Vollendung geführt. Fast bis zur Vollendung, so habe ich das letzten Sonntag gesagt, denn Gottes Geschichte geht weiter. Über 2000 Jahre schon, der Apostel Petrus schreibt in einem seiner Briefe Folgendes. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch seinen Erbarmen erwiesen. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, wird von Gott erwählt, Botschafter für den lebendigen Gott zu werden. Wir Christen bekommen einen Auftrag, eine Berufung. Wir sollen Zeugen seiner Gegenwart sein. Wir sollen Gottes Liebe widerspiegeln, auf ihn hinweisen, seine großen Taten verkünden, wie es hier im Text heißt. Die Frage ist, wie geht das? Im heutigen Predigttext werden dafür drei Beispiele. Drei Beispiele, wie wir mit unserem Christsein anderen Menschen zeigen, dass Gott da ist. Drei Beispiele, wie andere Menschen sehen und ahnen können, so ist Gott, so wirkt Gott, so liebt Gott. Hier der Predigttext ein bisschen kürzer gefasst. Die Verse aus Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Die Liebe zu den Brüdern bleibe. Die Liebe zu den Fremden vergesst nicht, denkt an die Gefangenen und die Misshandelten. Also Beispiel Nummer 1, die Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Im Text steht, die Liebe zu den Brüdern bleibe. Beispiel Nummer 2, die Liebe zu den Fremden. Im Text steht, die Liebe zu den Fremden vergesst nicht. Beispiel Nummer 3, gedenkt der Gefangenen, Misshandelten, Unterdrückten. Im Text steht, denkt an die Gefangenen und Misshandelten. Diese drei Bereiche sind Arbeitsfelder, an denen unser Leben transparent sein soll für andere. So wie wir in diesen Bereichen leben und handeln, sollen Menschen sehen, die haben Gott in ihrem Herzen, in ihnen wirkt seine besondere Kraft. Ich beschränke mich in meiner Predigt auf die ersten beiden Beispiele, auf die ersten beiden Bereiche. Die Liebe zu den Geschwistern im Glauben und die Liebe zu dem Fremden. Die Frage ist, wie kann es uns gelingen, in diesen beiden Bereichen durch unser Leben Zeugen für Gott und Christus zu sein? Mein erster Punkt, die Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Das griechische Wort, das hier steht, bedeutet wörtlich übersetzt Liebe zu den Brüdern, auf Griechisch Philadelphia. Phila, philo, phil ist immer die Liebe zu etwas, zu jemandem. Philosophie ist die Liebe zu der Weisheit, denn Sophia, griechisch, ist die Weisheit. Philharmonie ist die Liebe zur Harmonie in der Musik. Philadelphia ist die Liebe zu den Brüdern oder weiter gefasst zu den Geschwistern im Glauben. Eine gelungene Philadelphia ist das erste Beispiel, wie wir unserer Aufgabe als Christen gerecht werden, Zeugen zu sein für das Wirken des allmächtigen Gottes, der uns erwählt hat, seine Botschafter zu sein. Einander zu lieben, das war das große Thema von Jesus. Einander zu lieben hat er seinen Jüngern als sein Gebot mitgegeben. Das war seine Lehre als Rabbi. In Johannes 13 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Durch unsere Liebe zueinander sollen andere Menschen sehen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Durch unsere Liebe zueinander sollen andere Menschen sehen, dass Gott mit seinem Geist in unseren Herzen wohnt. Liebt einander. Das ist natürlich nun leichter gesagt als getan. Wir Christen sind wie alle anderen Menschen heutzutage Individualisten geworden. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Was kann mir der andere geben, damit ich zufrieden und glücklich bin? Aber die Frage bleibt, wie kriegen wir das hin? Den anderen zu sehen und zu lieben und diesem Anspruch gerecht zu werden, was Jesus sagt, liebt einander, damit andere an euch Gottes Geist sehen. Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus diesem Buch von Axel Kühner, Eine gute Minute. Diese Geschichte hat den Titel Der Einziehen. Und es ist eine wahre Begebenheit und der das geschrieben hat, eigentlich heißt Fritz Pavelzi. Er ging mit uns zur Schule, unsere Väter waren alle Bergarbeiter. Aber der Heinz hatte es schwer mit uns. Er hatte einen Buckel und lernte schwer. Er kam bald in die Sonderschule, die wir verächtlich Brettergymnasium nannten. Er wurde ausgelacht und sogar getreten. Wir machten seinen Gang nach und seine langen Arme, die nicht wussten, wohin. Da auch etwas mit seiner Sprache nicht stimmte, ahmten wir ihm nach und wer es am besten konnte, bekam bei. Ich schäme mich noch heute dafür. Nach der Schule hörte ich nichts mehr von ihm. Ich wurde Soldat und geriet in Gefangenschaft. Als ich zurückkam, schlug ich mich mit Jobs durch. Beim CVM fand ich einen neuen Sinn in meinem Leben und wurde Mitarbeiter. Eines Tages traf ich Heinzi auf der Straße. Ich wollte an ihm vorbeieilen, aber er sah mich so traurig an, dass ich stehen blieb. Er sagte, ich freue mich, dass du gesund aus dem Krieg zurück bist. Ja, ja, knurrte ich und trat von einem Fuß auf den anderen. Ich habe gehört, du bist jetzt bei den Frommen. Ist besser als die Hitlerjugend früher. Ja, ja, knurrte ich. Meinst du, ich könnte auch zu den Frommen kommen? Fragte er. Ja, ja, sagte ich wieder. Weiter fiel mir nichts ein. Er erschien dann im CVM. Sonst gab ich immer damit an, welche Typ mich da anschleppte. Aber den Heinzi ließen wir alle links liegen. Doch Heinz war immer da, saß am Tisch und sagte kein Wort. Er war so ein Stück Mobiliar geworden. Aber auf einmal war er nicht mehr da. Fiel uns erst gar nicht auf. Wochenlang erschien er nicht. Da haute mich der Vorsitzende an. Hör mal, der Heinz wohnt doch da oben bei euch. Erkundige dich doch mal, was los ist. Ich traf seine Mutter an. Die war ganz traurig. Der Heinz ist im Krankenhaus. Er war ja schon immer schwach, auch das Herz, aber jetzt geht es zu Ende. Schlechten Gewissens fragte ich nach dem Krankenhaus und besuchte ihn. Die Schwester sah auch traurig aus, aber sie freute sich über meinen Besuch. Sonst kommt nur die Mutter und die weint. Da lag der Einzige, ganz bleich und dünn. Er konnte kaum noch reden, doch er lächelte. Er hielt meine Hand fest. War schön bei euch, sagte er. Und du warst immer so gut zu mir. Ich schämte mich. Hansi sagte, kannst du noch mal kommen und die Bibel lesen? Das tat ich. Noch 2 Tage, dann starb Hansi. Die Schwester sagte, so wie er ist selten einer von bei uns gestorben. So ein Glauben, wenn ich den nur auch hätte. Das habe ich noch gar nicht gesehen, sagte ich. Am Grab sollte ich für unsere Gruppe etwas sagen. Ich sagte alles. Und alle schämten wir uns. Aber ich sagte auch, der einzige Liebe hat er gebraucht. Aber er hat nicht immer Liebe gekriegt. Doch er lebte und starb in Gottes Liebe und war ein Vorbild im Glauben. Wir alle brauchen die Liebe Gottes. Dann rannte ich weg. Diese eigentlich tragische Geschichte von Heinz hat in gewisser Weise ein Happy End. Obwohl dieser Heinz so viel Ablehnung, so viel Spott und so peinliche Christen erlebt hat, begegnet er Gottes Liebe. Er wird Christ und Gottes Nähe trägt ihn sein Leben lang. Stellt euch vor, in 10 oder 20 Jahren gibt es eine neue kleine Geschichte von jemandem, der Christen kennengelernt hat in der landeskirchlichen Gemeinschaft Hannover. Wie würde die Geschichte lauten? Die Frage ist doch an uns, wie nehmen wir andere Menschen aus der Gemeinde wahr? Nein, wie nehmen andere Menschen uns als Gemeinde wahr? Und auch uns persönlich. Was passiert, wenn Sie die Eingangstür betreten und hier in den Gottesdienst kommen? Menschen sind ja oft sehr feinfühlig, wenn sie eine Gemeinde besuchen. Da kann manchmal ein Besuch ausreichen und die Leute bleiben oder gehen. Sie fühlen sich willkommen und gesehen oder abgelehnt und übersehen. Manche bleiben auch in einer Gemeinde mehr als einmal und stellen dann fest, ich zähle hier, weil ich bin. Ich bin etwas wert. Oder weil sie spüren, ich ziele hier nur, wenn ich mitarbeite. Innerlich sagen sie, ich könnte hier doch tot umfallen. Es würde niemanden interessieren. Die Frage ist doch, wer lebt diese Liebe zu den Geschwistern? Ganz praktisch. Denn darum geht es ja hier im Text. Wer lebt diese Liebe in einem Gottesdienst und darüber hinaus? Der Pastor? Der Vorstand? Und was ist, wenn es dem Pastor oder den Pastoren nicht gelingt oder dem Vorstand nicht? Was ist, wenn wir uns alle zu sehr um uns selber drehen und unseren Auftrag vergessen, durch unser Leben Botschafter für Gottes Liebe zu sein? Was ist, wenn Menschen, die hierher kommen, die Liebe Gottes nicht spüren, weil wir an dieser Stelle versagen wie damals das Volk Israel? Wir sind an dieser Stelle wirklich alle gefragt in der Gemeinde, jeder. Wir sind gefragt, den anderen wahrzunehmen und dem anderen Liebe zu zeigen. Und da ist bei uns, wie bei jeder Gemeinde, sicher noch Luft nach oben. Beantwortet mal für euch selber folgende Fragen. Mit wem rede ich am Sonntag vor und nach dem Gottesdienst? Rede ich nur mit dem, den ich kenne? Bewege ich mich nur in meiner Clique? Und mit denen ich schon Jahre und Jahrzehnte unterwegs bin? Sehe ich auch die anderen aus der Gemeinde? Kenne ich wenigstens den Namen? Sage ich wenigstens guten Tag? Schenke ich den anderen wenigstens ein Lächeln? Rede und begegne ich dem anderen? So dass der andere wirklich das Gefühl hat, dass miteinander an diesem Sonntag hat mir richtig gut getan. Bleibt in der Liebe zu den Geschwistern. Das ist eine Aufgabe in der Gemeinde, bis wir sterben, oder der Herr wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Es geht einfach nicht, dass Menschen hierher kommen und gehen und sagen, mich hat niemand gesehen, mich hat niemand angesprochen. Ich stand heute wieder allein vor oder nach dem Gottesdienst. Manchmal frage ich Leute aus der Gemeinde, kennst du den oder den? Und dann kommt als Antwort, nein, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie du meinst. Und da geht es teilweise um Leute, die fast immer da sind am Sonntag. Das geht doch nicht, dass wir so aneinander vorbeilaufen und leben. Und in den kleinen Gruppen, wenn wir sie dann haben, müssen wir erst recht den anderen sehen und leben mit ihm teilen. Füreinander beten, füreinander da sein. Bleibt in der Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Da ist wirklich jeder von uns gefragt und jeder muss sich darum bemühen, Gemeinde mitzugestalten und den anderen zu sehen. Ich glaube, niemand von uns wünscht sich, dass wir mit unserer Gemeinde mit einer ähnlichen Geschichte wie die von Heinzi in irgendeinem Buch landen. Bleibt in der Liebe zu den Geschwistern mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, Liebe zu den Fremden. Das griechische Wort, das hier steht, hat wieder die Vorsilbe Philo. Also die Liebe zu etwas. Und um welche Liebe geht es hier? Um die Liebe zu den Fremden. Philoxenias steht da. Die Liebe zu den Fremden. Das Wort wird auch mit Gastfreundschaft übersetzt. Deshalb kam das vorhin auch in der Schriftlesung. Aber eigentlich steht da die Liebe zu den Fremden. Das heißt, es geht um ein Wahrnehmen und auf jemanden zugehen, der fremd ist. Das waren zur Zeit des Alten Testaments und Neuen Testaments oft Leute, die als Gäste in eine Stadt kamen. Das waren auch Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten. Und denen allen hat man dann Gastfreundschaft angeboten. Die haben also was zu essen und zu trinken bekommen, manchmal auch ein Bett zum Schlafen, so ähnlich wie bei diesem Austausch in Stralsund. Deshalb auch die passende Überschrift Gastfreundschaft. Passende Übersetzung. Aber ich will bei diesem wörtlich übersetzten Begriff bleiben, Liebe zum Fremden. Fremd ist laut Lexikon so definiert. Menschen, Dinge, Sitten, die den Angehörigen einer sozialen Gruppe nicht aus ihrem eigenen Lebensbereich vertraut sind. Sie werden als fremdartig. Nach dieser Definition ist eigentlich fast jeder fremd, oder? Denn die Menschen verändern sich, oder? Werden von Menschen, vom Leben geprägt, erleben unterschiedliche Dinge. Auch unabhängig von einer Gruppe und von der Gemeinde, zu der man gehört, auch unabhängig vom Partner. Und die Dinge, die uns vertraut waren, sind auf einmal fremd, weil sich eben alles verändert. In meiner ersten Stelle in Hamburg-Harburg hatten wir einen Abendgottesdienst einmal im Monat, bei denen es auch hinterher etwas zu essen und auch zu trinken gab. Und eines Abends sagte ein älterer Herr zu mir, Herr Mo, wollen wir heute Abend mal zusammen einen Wein trinken? Gerne, habe ich gesagt. Eine halbe Stunde später kam seine Frau und sagte, Helmut, was machst du denn hier mit Herrn Mo? Du trinkst Wein? Da hat Helmut gesagt, ja, liebe Margot, auch ich verändere mich. Und auch du kannst noch Dinge bei mir kennenlernen, die du noch nicht kannst. Und damit hat er recht, wir verändern uns, immer wieder, jeder. Weil die Umstände sich ändern, das Leben. Beispiele gibt es doch dafür genug. Der eine bekommt Kinder, bei dem anderen ziehen sie aus. Oder Krankheiten tauchen auf. Verändern unsere Beweglichkeit, vielleicht sogar unser Wesen. Und einer fährt kein Fahrrad mehr oder kein Auto. Und die eigenen Kinder fahren jetzt das Auto und wir sitzen daneben als Beifahrer. Plötzlich ist uns manchmal die eigene Rolle fremd. Oder vertraute Menschen sind anders. Die eigenen Kinder sind erwachsen. Oder Eltern sind auf einmal alt und hilfsbedürftig. Oder Menschen aus den eigenen Reihen erleben schreckliche Dinge im Leben. Und auf einmal sind Zweifel da. Und Ängste. Womöglich kommt man nicht mehr in die gewohnten Kreise, weil man nicht weiß, wie das aufgenommen wird. Diese Zweifel. Wie damit umgegangen wird. Man würde gerne kommen und bleiben. Aber dass die eigene Angst, die Blicke der anderen, denkt man zumindest. Wir erleben so viele Veränderungen. Menschen, mit denen wir fast unser ganzes Leben unterwegs waren, sterben. Neue Menschen kreuzen unsere Wege und werden unsere neuen Begleiter. Menschen erleben, dass das Leben nicht immer so gelingt wie geplant. Plötzlich gehört man zu den Geschiedenen oder zu denen, die noch immer in keiner Beziehung leben. Und das macht doch etwas mit uns, oder? Auf einmal ist man selber ein Fremder. Oder wir erleben die anderen als Fremde, vielleicht sogar als Personen, ja, die sich in der Gemeinde nicht wohlfühlen, wo sie das immer getan haben. Fremd können doch alle Menschen sein, nicht nur diejenigen, die 2015 in großen Scharen zu uns nach Deutschland gekommen sind und auch heute noch kommen. Die sind auch fremd, weil sie oft unsere Sprache nicht sprechen und wir ihre Sprache nicht sprechen. Aber sprechen wir die Sprache der Einsamen, der Gescheiterten? Verstehen wir die Kinderlosen, die Alleinerziehenden, die Homosexuellen, die Obdachlosen, die Kinder der zweiten oder dritten Generation in den Gemeinden, die die fromme Welt ihrer Großeltern und Eltern gesehen haben, aber auch die Abgründe und Masken? Lass uns den Fremden lieben, so wie es hier im Text steht. Es kann jemand sein, der hier das erste Mal diesen Saal betritt, oder eben jemand, den ich schon lange meine zu kennen. Wenn es uns gelingt, die Geschwister im Glauben und die Fremden oder den Fremden zu lieben, dann zeigen wir damit, dass Gott in uns wirkt und lebt und immer mehr Raum gewinnt. Deshalb bleibt in der Liebe zu den Geschwistern und übt euch in der Liebe zu den Fremden. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid das königliche Priester, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch seinen Erbarmen erwiesen. Dieses Erbarmen, das wir selber erfahren haben von Gott, sollte uns antreiben, die Geschwister im Glauben zu lieben und den Fremden. Stellt euch vor, Menschen würden über unsere Gemeinde sagen, also in der LKG in Ufer, da werde ich gesehen und wahrgenommen. In der Gemeinde spüre ich, Gott ist da. Ist das so? Oder muss da noch viel passieren? Die Frage muss jeder von uns beantworten, denn das Entscheidende ist, es kommt dabei auf mich und auf dich.